Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Marion Ammicht und gestritten wird hier heute über die Frage Denkmaleinheit. Brauchen wir das? Dazu hier in Berlin bei mir im Studio, wo wir heute am Donnerstag bereits die Sendung aufnehmen. Zwei ostdeutsche AutorInnen, der eine aufgewachsen in der ehemaligen DDR, die andere geboren nach dem Fall der Mauer, 8 Tage vor der deutschen Einheit. Herzlich willkommen, Valerie Schönjan und Ingo Schulze. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo.
Also, Denkmaleinheit, brauchen wir das noch? Und wenn sich jetzt hier irgendjemand fragt, welches Einheitsdenkmal überhaupt, dann ist das kein Wunder, denn dieses Denkmal gibt es bis heute nicht. Obwohl der Deutsche Bundestag bereits vor 17 Jahren seine Umsetzung beschlossen hat und es nun schon seit 2020 gebaut wird. Basierend auf einem Entwurf der Choreografin Sascha Walz für das Stuttgarter Architektenbüro Miller und Partner, stehen sollte es längst unweit von hier vor dem Berliner Humboldt-Forum vor der nicht weniger umstrittenen Schlossfassade. Da steht aber bis heute nur ein leerer Sockel. Bürger in Bewegung heißt die bewegliche Skulptur, die auf diesen Sockel drauf soll. Sie soll an die friedliche Revolution von 1989 erinnern. Eine überdimensionale ovale Schale in und auf der, wer will, klettern kann und die sich bewegt. Und zwar immer dorthin, wohin sich die Menschen auf und in ihr bewegen. Momentan bewegt sich gerade mal wieder nichts. Und nach allem, was man hört, haben sich die verbliebenen Vertragspartner jetzt wohl endgültig zerstritten. Weswegen das Denkmal für die deutsche Einheit aktuell in einer ostwestfälischen Montagehalle liegt. Und im Osten wird auch gerade mal wieder gestritten, ob und wie man die DDR überhaupt erinnern soll und ob nicht sowieso nur alles eine Konstruktion des Westens ist. Die Einheit, das Denkmal und überhaupt das ganze Ostding. Bleiben wir zunächst beim Denkmal, das bislang wenig Einheit gestiftet hat. Es hat vielmehr polarisiert und zwar von Anfang an.
Ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin wäre ein wichtiger Beitrag, der längst überfällig ist.
Die Verschaukelwippe für die Ossis, die braucht keiner. Nach 30 Jahren das endlich zu machen, das Geld, das kann man sinnvoller ausgeben.
Ja, es steht für die Kraft der Gemeinsamkeit. Aber es steht auch für die Mühe, dass man sich überhaupt erstmal finden muss.
Wissen Sie, wenn ein Denkmal 11 Millionen kosten soll, und dann heißt es auf einmal, jetzt kostet 16 Millionen. Dann wird man doch wohl noch fragen dürfen, was ist denn hier eigentlich nicht richtig gelaufen?
Ich bin überzeugt davon, dass Erinnerung sichtbare Zeichen braucht. Wir sprechen ja nicht ohne Grund von Denkmalen.
Und deswegen haben mich die Verzögerungsversuche immer wieder neu unerhört geärgert, weil ich sie auch empfunden habe als eine Missachtung der friedlichen Revolution und des Beitrags der Ostdeutschen zur deutschen Einheit.
Albern, wenn ich schon hier so ein Schloss hinbaue und dann so eine komische Wippe davor, ist das rausgeschmissenes Geld.
Also, wenn man das so hört, kann man sich schon mal denken, brauchen wir dieses Denkmal überhaupt jetzt noch? Ja, unbedingt, sagen Sie, Frau Schönjan. Sie sind freie Journalistin, unter anderem für die Zeit im Osten und Autorin des Buchs Ostbewusstsein, geboren 1990 in Sachsen-Anhalt. Nein, braucht kein Mensch, meinen Sie, Herr Schulze, Schriftsteller, einer der bewegten Bürger von 89, die das Denkmal ehren will, geboren 1962 in Dresden. Warum, das bitte ich Sie jetzt hier in unserem Pro und Contra kurz zusammenzufassen. Herr Schulze, was haben Sie gegen das Einheitsdenkmal?
Ich habe etwas gegen dieses Einheitsdenkmal, beziehungsweise es sind ja eigentlich zwei Sachen, die da verhandelt werden sollen. Einmal eben der Herbst 89 und dann eben der Beitritt, also was dann ein Jahr später geschehen ist. Und es sind für mich drei Punkte also im Wesentlichen. Zum einen, dass man natürlich darüber sprechen muss, was ist damals passiert. Der zweite Punkt ist, dass es generell sehr schwierig ist, heute komplexe Vorgänge in einem Denkmal, in einer Installation zu fassen. Und der dritte Punkt wäre für mich der Standort, dass es so am Ende einer imperialen Achse ist, vor einer Schlossfassade, einem Schlossfake, wo früher der Palast der Republik stand. Also da könnte man noch mehreres sagen.
Frau Schönjan, und warum meinen Sie, dass wir so ein Denkmal gerade jetzt unbedingt brauchen?
Ich finde, dass man es generell braucht. Also ich bin ja ziemlich genauso alt wie die Wiedervereinigung, bin im Osten aufgewachsen und trotzdem habe auch ich ganz lange mir überhaupt nicht vergegenwärtigt, da bin ich natürlich anders als Sie, Herr Schulze, was es eigentlich bedeutet, die friedliche Revolution, die Wende, die Wiedervereinigung, was es auch mit meinem Leben zu tun hat. Und ich glaube schon, dass so ein Denkmal, also steckt ja im Wort drinne, dazu anhalten kann, mal innezuhalten und zu reflektieren, krass, was ist da eigentlich passiert? Und mir ist jetzt im Voraus auch eine Geschichte eingefallen, da bin ich mit meiner Oma. Meine Oma war seit der Wende 3-mal im Westen, 2-mal mit mir. Das erste Mal hat sie ihr Begrüßungsgeld geholt. Und beim 3. Mal sind wir für eine Geschichte in der Zeit im Osten nochmal nach Uelzen gefahren. Da hat sie damals das Geld geholt. Und da standen wir zu zweit vor so einem Denkmal. ein Denkmal zur Wiedervereinigung. Und ich weiß noch, ich stand da mit ihr, es waren so zwei Steine, die ineinander gegriffen haben. Und auf einmal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber habe ich so Gänsehaut bekommen, weil mir auf einmal so klar wurde, so mit meiner Oma neben mir, wie viele Fäden meines Lebens an dieser Wiedervereinigung hängen. Ich hätte nicht den gleichen Mann, nicht die gleichen Freundinnen, ich hätte einen anderen Arbeitgeber. Und in so einem Moment bin ich irgendwie dankbar und demütig auch geworden. Und ich finde, das ist ja eine riesige Chance. Und ich finde aber auch, dass so ein Denkmal, also schon dazu dient, in die Vergangenheit zu schauen. Also das können wir ja irgendwie nicht genug tun, um davon zu lernen. Aber schon ja auch eine Aufforderung an die Zukunft ist. Also es ist ein Denkmal für die friedliche Revolution, für die Einheit. Und es wirft ja auch die Frage dann auf, wie kriegen wir denn wieder Frieden in Europa hin? Und okay, wie kriegen wir denn es hin, die Einheit noch besser zu machen?
Ja, jetzt haben wir ja hier ein Mitglied der friedlichen Revolution sitzen, das sich da überhaupt nicht geehrt fühlt. Herr Schulze, überzeugt Sie das nicht, was Sie sagt?
Naja, doch, das sind ja gar nicht so verschiedene Dinge. Deshalb sage ich ja, mir geht es um diesen Entwurf an dieser Stelle. Und dann muss man natürlich darüber sprechen, inwieweit verbindet man das eine, diesen Herbst 89 und dann den Beitritt, die Einheit von Deutschland. Weil der Herbst 89 war ja vor allem, so habe ich das erlebt, eine unglaubliche Selbstermächtigung, also eine Veränderung des Lebens am Arbeitsplatz im unmittelbaren Umfeld. Das war ja das Tolle, dass, ob das eine Schule war, ob das eine Uni war, ob das ein Betrieb war, ob das ein Theater war, überall versuchte man, die eigenen Leute zu wählen. Das war ein ganz großer demokratischer Aufbruch. Und diese Selbstermächtigung ist für mich eigentlich das Entscheidende. Das tritt immer zurück neben der Grenzöffnung. Ich verwende selbst oft diesen Begriff Mauerfall, als wäre die Baufälligkeit da zusammengekracht. Also man muss dann aufpassen, was das in einem auslöst, solche Begriffe. Der Beitritt war dann schon wieder etwas anderes. Und da muss man gucken, was ist da passiert. Und ich denke, dass wir heute an sehr vielen Dingen kranken, die damals quasi beschlossen wurden, die auch irreversibel sind, die wir nicht wieder zurücknehmen können. Aber jetzt mal sehr grob gesagt, war für mich das, was 1990 passierte, in Ost wie auch in West, das ist viel zu wenig diskutiert und dieser Zusammenhang, dass eigentlich diese Reformkräfte, die etwas anderes wollten, die diese Gesellschaft im Westen, aber natürlich auch im Osten verändern wollten, sind eigentlich durch diesen Beitritt, insbesondere durch die Politik von Helmut Kohl, doch irgendwie ausgebremst worden. Und wenn wir mit den Erfahrungen von heute zurückgucken, dann steht natürlich die Frage, was wäre damals notwendig gewesen? Und das ist gar nicht nur eine Frage Ost und West. Also das hängt zusammen, aber das sind doch zwei sehr verschiedene Akzente.
Mhm. Ist Ihnen aufgefallen, Frau Schönjan, dass er immer Beitritt sagt statt Einheit?
Ja, das ist mir aufgefallen. Vielleicht noch kurz davor geschoben, dass ich in vielen Punkten ja zustimmen würde und sehr viele Punkte spannend finde. Aber ja, auch gerade denke, dass so ein Denkmal halt schon genau dazu ja anregen kann, da innezuhalten und das alles zu reflektieren. Und ich finde schon das Konzept, um das auch einmal gesagt zu haben, eine rührende Idee, also mit dieser Wippe, die sozusagen...
Rührend.
Ja, also schon, mit dieser Wippe, man geht von rechts nach links.
Und ja, die Berliner nennen es auch Einheitswippe.
Genau, genau, und man kann es dann in Bewegung setzen. Also ich finde es auch, es hapert ja gerade ein bisschen, aber an sich eine gute Idee. Und ja, zum Stichwort Beitritt, ich weiß natürlich auch, woher das kommt und kann das auch alles nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch auch lange dann überlegt, okay, schreibe ich Maueröffnung, schreibe ich Beitritt, schreibe ich Mauerfall, schreibe ich Einheit, Wiedervereinigung. Und ich habe mich ja dann für den Terminus Wiedervereinigung entschieden. Erstens, weil ich meine Familie gefragt habe und das irgendwie auch in meiner Familie der geläufige Begriff ist und ich es irgendwie nicht überakademisieren wollte. Und zweitens, weil ich halt schon glaube, also aus dem Wort Wiedervereinigung, da spricht für mich diese Augenhöhe oder dieser Anspruch auch auf Augenhöhe raus, den ich auch irgendwie einfordern will. Also es war vielleicht so faktisch ein Beitritt, aber irgendwie, wir nennen es Wiedervereinigung, das ist auch gut so, weil es sollte ja eine sein. Und das ist es nicht gewesen. Jetzt können wir aber weiter daran arbeiten, so für die Zukunft. Also Sie haben ja davon auch erzählt, wie Sie den Herbst 89 erlebt haben. Das konnte ich natürlich überhaupt nicht, diese Selbstermächtigung. Aber ich glaube, ich kann mir das irgendwie so vorstellen.
Ist es nicht auch eine Selbstermächtigung, dass Ihre Generation jetzt ein Ostbewusstsein sucht?
Ja, stimmt. Auf jeden Fall würde ich es nicht gleichsetzen,
nein.
Es ist auf jeden Fall, es geht in die gleiche Richtung.
Ich glaube, das ist sozusagen Bedürfnis, ja.
Genau, ich habe das natürlich als ostdeutsches Nachwendekind nicht erlebt, diese Umbruchserfahrung. Und was aber auch so ein Unterschied ist, ist natürlich, für mich ist Deutschland ganz selbstverständlich dieses Land mit 16 Bundesländern. Egal ob Ost oder West, wenn man die Teilung noch erlebt hat und dann auch das Versprechen erlebt hat, ja, irgendwann reden wir nicht mehr über Ost und West und dann ist es vorbei, dann denkt man natürlich jedes Mal, wenn jetzt wieder darüber gesprochen wird und das wieder aufgegriffen wird, ah, wir haben es ja nicht geschafft. Ich glaube, das ist bei meiner Generation ganz anders. Wir reden über Ost und West, weil wir so eine Augenhöhe einfordern auf politischer, wirtschaftlicher, diskursiver Ebene. Aber es geht halt nicht darum zu sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie nicht tatsächlich ein Land.
Also ja, ich freue mich, weil jetzt sind wir direkt bei meiner These, dass wir kein Einheitsdenkmal haben bislang, weil wir uns uneinig über die Einheit sind.
Es ist ja mehrfach beschlossen worden, das scheint gar nicht der Grund zu sein. Der ist, glaube ich, sehr viel trivialer, den kann ich im Einzelnen nicht benennen. Aber das ist eben so vieles, was gerade bei uns nicht so richtig hinhaut.
Ja, aber schöne Symbolik.
Ja gut, das kommt dazu. Ich meine, die Einheit Deutschlands, die stellt, glaube ich, niemand in Frage. Vielleicht manchmal jemand in Bayern, aber... Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Für mich ist es so, dass es schön gewesen wäre, wenn es so da eine Vereinigung gegeben hätte, dann wäre eben aus A und B C geworden. Das wäre, was ich auch sagen will, das ist ja auch eine Chance für den Westen, so komisch das klingt. Das wäre etwas, eine Möglichkeit gewesen, das bisherige zu überdenken oder zu verändern oder auch bestimmte Dinge einfach zu übernehmen. Und es ist ja eben, leider Gottes, war es eben dieser Beitritt, das ist ja auch der Terminus technicus. Und wenn man in die Protokolle schaut, als dann Krause von DDR-Seite irgendwie noch ein paar Dinge fordert und Schäuble dann sagt, also liebe Leute, das ist hier nicht auf Augenhöhe, das ist ein Beitritt. Ja, also das war schon, die Mehrheit demokratisch gewählt wollte das so, aber ich denke heute, wo man vieles davon nicht mehr rückgängig machen kann, also gerade dieses Rückgabe vor Entschädigung, was glaube ich 2 Millionen Haushalte betraf, also eine ganz grundsätzliche Verunsicherung war oder eben 70% der Industrialisierung, da ist einfach sehr vieles schiefgelaufen. Das hat 17, 18 Jahre gebraucht, bis das wieder auf dieses Niveau gekommen ist. Und da, denke ich, muss man sehr genau sagen, was ist da schiefgelaufen. Das hilft nämlich heute, eben dann tatsächlich über eine Einheit zu sprechen. Oder wie sind die Besitzverhältnisse? Und ich habe 2 Töchter, die sind 19, 21. Ich glaube, die empfinden ganz ähnlich wie Sie. Aber die Dinge vererben sich. Und wenn man schaut, wie im Westen vererbt wird, dann liegt es vom 10- bis 20-fachen des Ostens. Und das sind so Unterschiede, die irgendwann doch eine Rolle spielen. Also habe ich eine Eigentumswohnung in Berlin oder nicht? Das ist so trivial ist das, glaube ich. Und da markieren sich schon Unterschiede. Aber es ist natürlich auch vieles, und deshalb ist das eine Ost- und West-Sache? Wie geht es eigentlich um gesellschaftliche Alternativen, die damals gedacht wurden? Wenn man sich den Gründungsaufruf des neuen Forums anschaut, das liest sich wie ein ganz modernes Wahlprogramm. Da sind all die Punkte, also Umweltschutz, Nord-Süd-Gefälle, Friedenspolitik, ist mit anderen Worten natürlich erwähnt, aber das sind Dinge, die sind Anfang der 90er Jahre eigentlich durch eine Bestätigung und dann eigentlich diesen Aufschwung des Neoliberalismus eigentlich wirklich niedergewalzt worden und man war eigentlich in der besten aller Welten angekommen am Ende der Geschichte.
Also jetzt muss ich hier mal als Moderatorin dazwischen und vor allem auch als Westdeutsche. Das ist nämlich interessant, was Sie sagen, dass es auch für den Westen eine Chance gewesen wäre. Und es gab sehr, sehr viele, die das sich so auch im Westen erhofft haben. Also darüber wird zum Beispiel auch nicht gesprochen. Wir Westdeutschen sind auch so eine homogene Masse. Wir erben alle. Also bitte.
Aber man darf ja einen statistischen Wert sagen.
Jetzt würde ich gern was zitieren von Frau Schönjan aus ihrem Buch. Im Osten wird jeden Tag über die Zukunft nachgedacht, auch weil es anders gar nicht geht. Dort entstehen neue Dinge, die Leere füllen. Er ist eine Gegend, die noch verhandelt wird, die bestritten wird, ein Möglichkeitsraum. Also da ist meine Generation jetzt platt. Also ich war 17 so bei der Wende, weil genau das ist das, wo man sich eigentlich erhofft hat 1990, oder? Eigentlich auf beiden Seiten. Und irgendwie war dann von dem Möglichkeitsraum nicht mehr die Rede.
Der Aber was meinen Sie jetzt mit platt? Wieso sind Sie platt?
Naja, dass das doch jetzt so gedacht wird und empfunden wird. Also vielleicht können wir ja jetzt das machen, was wir 1990 versäumt haben.
Ja. Also ich meine, ich glaube, es ist ja einfach so, dass dieser Punkt, den ich da aufgemacht habe im Buch, einfach ganz oft nicht gesehen wird. Also ich seit Jahren rede ich einfach in jedes Mikrofon, was mir hingehalten wird, über diese Freiräume des Ostens und darüber, dass das der größte Schatz ist. Und vielleicht ist das für Sie beide jetzt keine Überraschung. Viele Leute empfinden das als Überraschung und reden dann gleich von den DAX-Konzernen, die ja gebraucht werden. Stimmt auch alles. Hab auch nichts gegen einen DAX-Konzern im Osten, aber gleichzeitig muss man ja auch irgendwie sehen, was da ist und halt diese ganzen Möglichkeitsräume. Und ich will trotzdem nochmal was zu dem Punkt des Erbens sagen. Also es ist natürlich so, dass über Ost und West zu reden eigentlich eine unzulässige Verallgemeinerung ist. Aber das ist das Gleiche, wenn man über Männern und Frauen redet. Also man muss ja sozusagen, um über Strukturen sprechen zu können, Machtstrukturen sprechen zu können, muss man das halt erstmal so annehmen. Sonst kann man halt über sehr wenig einfach nur reden. Und viele ostdeutsche Fragen sind auch Klassenfragen. Und deswegen wäre es ja auch so spannend, mehr Ostdeutsche repräsentiert zu haben in politischen Führungspositionen. Das würde dann halt allen Menschen, die wenig erben oder nichts erben, zugutekommen als Beispiel.
In der Tat, aber es ist diese natürlich, Klassenfragen wären für den Westen hilfreich
genau,
gewesen.
Und trotzdem ist es halt so, dass man halt allen sozioökonomischen Daten die innerdeutsche Grenze nachziehen kann. Und das ist halt ein Fakt, an dem man auch erstmal nicht rütteln kann.
Da kann ich nur zustimmen. Das sind natürlich Fragen von oben und unten. Das ist jetzt auch sehr einfach gesagt. Aber für mich ist ja auch wirklich interessant zu sehen, wie jemand im Westen, der eben beispielsweise Arbeiterkind gewesen ist, mit welchen Problemen die oder der gekämpft hat, wo ich heute immer noch darüber staune. Also ich hatte gerade jetzt vor ein paar Tagen, wo mir etwas über Codes erzählt wurde, wo ich sagte, ich war ganz überrascht, der kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, hat sich nur durch Schul-BAföG und so weiter. Und die Deutschlehrerin kam nach Hause und hat sich dann nur deshalb konnte aufs Gymnasium. Und der andere sagte, ja, das sieht man doch. Und ich war vollkommen von den Socken und sagte, wieso sieht man sowas? Das ist doch... Und da ist eben die Ost- und Westsozialisation sehr verschieden. Und man kann natürlich Tradition und Erbe nicht ohne die Widersprüche haben, so wenig wie man die sich aussuchen kann. Aber ich denke, dass es eben so wie dieser Beitrittsprozess, der oder sagen Sie von mir aus Vereinigungsprozess, der eben aber eben leider für mich nicht die Einheit in der Gleichberechtigung hatte, hat ja eben viele Reformdinge im Westen und damit meine ich weltweit abgebrochen. Stellen Sie überhaupt die Verunsicherung linker Parteien, das geht bis Südamerika, das hat in afrikanischen Ländern Folgen gehabt. Eine ganz andere SPD, Kohl wäre im Westen abgewählt worden, der ist dann durch den Osten gewählt worden.
Und.
Also jetzt führen wir gerne zurück zum Denkmal.
Ja, aber so ist ja, um zum Thema zurückzukommen, also so ein Denkmal kann ja sozusagen dafür auch anstoßen. Ne? Das meine ich ja auch, diese Prozesse. Also es ist ja krass, dass wir halt diese friedliche Revolution hatten und jetzt stehen wir hier mit einem Krieg in Europa da. Und man kann ja schon fragen, was für Chancen wurden denn damals vertan? Und ich finde diesen Blick zurück sehr wichtig, den Sie machen. Genau. Und dabei ist halt auch immer wichtig, das steckt da natürlich drin, da muss man halt nur immer drauf achten, zu sagen, ja, was machen wir denn jetzt damit? Der Vereinigungsprozess ist ja immer noch nicht fertig sozusagen. Was können wir von dieser Geschichte der ostdeutschen Erfahrung lernen und mitnehmen und auch systemisch mitnehmen und da systemische Fragen stellen?
Ja, und was können wir euch aus dem Westen erzählen?
Ja, also ich glaube, vom aus dem Westen erzählen, aber natürlich auch, was kann der Osten aus dem Westen erzählen? Also ich glaube, der Osten weiß ja sehr, sehr, sehr viel darüber, was in Westdeutschland so los ist. Also es gibt ja hier regelmäßig, also auch diese Studien, die
ich
zeigen.
Ich bezweifle es, ob wirklich alles präsent ist. Die ganze Atomkraftdebatte, alles, die RAF, also da ist schon sehr viel, wo ich oft das Gefühl habe, dass Ostdeutsche vielleicht meinen, das mit der Demokratie war so ein Geschenk im Westen und nur in Ostdeutschland wurde es erobert.
Ja, also und umgekehrt, ich weiß auch, also wie viele andere, zu wenig über die Türkisch-Deutsche, die Wertdeutsche, die Afrodeutsche. Also es gibt einfach sehr, sehr, sehr viel Wissen in diesem Land. Und es braucht ein Bewusstsein dafür, dass es diese parallelen Erzählungen gibt. Nicht, weil wir alle alles wissen können, das ist ja überhaupt nicht möglich, aber damit wir uns dieses Wissen reinholen. Was aber wiederum ein Fakt ist, ist, die historische Haupterzählung ist noch westdeutsch geprägt. Also wenn wir über Geschichte reden, Egon Krenz, ist es ostdeutsche Geschichte, Helmut Schmidt ist deutsche Geschichte. Und das ist natürlich ein Punkt, an dem nicht zu rütteln ist. Hm.
Ich denke, dass dieses Diskutieren darüber auch insofern sehr wichtig ist und deshalb eben auch wirklich ein kritisches Diskutieren wichtig ist, weil sich am wirklich an der Deutung der DDR und auch an der Deutung der Ereignisse von 89, 90 entscheidet sich ganz viel für heute, aber ich denke auch insbesondere im Verhältnis zu Rechtsaußen. Also die Wende vollenden, ne? Das liest man auf den AfD-Plakaten. Ne? Also die AfD ist sozusagen die einzige Partei, leider Gottes, die den Osten auf eine sehr ungute Art positiv besetzt. Ja? Und deshalb glaube ich, ist es sehr wichtig, wirklich differenziert über die DDR zu sprechen und über diesen Prozess, weil da beginnt die Erzählung vom Heute. Und wenn man alles Linke, alles Emanzipatorische, was es in der DDR gegeben hat, einfach in die Tonne tritt, beziehungsweise gar nicht sieht, was es im Westen 89 an Reformbewegung gab, bis hin in die CDU, die ja auch innerhalb der CDU den Kohl weghaben wollten, mit dem Putschparteitag in Bremen noch im September 89, wo sogar die Grenzöffnung noch ein bisschen verschoben wurde, damit es unmittelbar in Ungarn, damit es unmittelbar vor dem Putschparteitag, der dann kein Putsch war, stattfindet. Also da steckt so vieles drin und das ist danach regelrecht planiert worden. Und da muss man, glaube ich, wieder hin, weil da ganz wichtige Ansätze für heute stecken.
Planiert ist mein Stichwort, um zurückzukommen zum Einheitsdenkmal. Also da haben wir ja jetzt diesen Sockel, der hat ja auch seine Geschichte. Da war mal das Kaiser-Wilhelm-Denkmal drauf gestanden. Man sagt sogar, vielleicht hat es die Rote Armee mitgenommen und eingeschmolzen. Und nein, da soll jetzt...
sehr vieles noch im Ostberliner Tierpark zu bewundern. Die vielen Löwen.
Interessant, okay.
Im Tierpark in Ostberlin stehen ganz viele Löwen, die kann man da bewundern. Nicht alles, aber auch große Überreste.
Okay, also wir sind hier in einem guten Gespräch über die Einheit, aber trotzdem sagen Sie, dieses Einheitsdenkmal wird dieses Gespräch nicht befördern, Herr Schulze. Warum?
Es ist generell schwierig, komplexe Vorgänge zu fassen. Es gibt, glaube ich, keinen Denkmalsentwurf, der nicht unglaubliche Verwerfungen mit sich gezogen hat. Also das Denkmal für die ermordeten Juden in Europa, was hat das für eine Geschichte hinter sich? Und wenn ich jetzt nur so eine Schale da sehe, dann ist natürlich die Interpretation wahnsinnig groß. Dann könnte man auch sagen, wo die Mehrheit ist, dort wird was bewegt. Aber es war ja nun gerade eine Minderheit, die da sich getraut hat, auf die Straßen zu gehen und dort etwas zu machen. Und diese Beliebigkeit, ich denke, dass das zu kurz gesprungen ist.
Das steht ja dann auch drauf, wir sind das Volk, der berühmte Spruch.
Aber auch drauf, wir sind ein Volk. Und da geht schon die Diskussion los. Das ist sehr nachgewiesenermaßen sozusagen ein Import. Ich weiß nicht mehr, welcher CDU-Kreisverein das importiert hat. Und ich habe es aber immer, aber das mag eine persönliche Erfahrung sein, immer als einen Gegensatz erlebt. Die einen riefen, wir sind ein Volk, die anderen riefen, wir sind das Volk. Und meiner Ansicht nach vom ganzen Habitus her hat sich die damals ganz schnell das alles wollten, sind heute die Ersten sagen, wir sind untergebuttert worden, wir müssen die Einheit vollenden.
Sie finden auch den Standort problematisch.
Den finde ich sehr problematisch. Wir haben in Berlin...
Aber darf ich davor noch auf das andere antworten?
Ja.
Okay. Ich meine, da sind wir jetzt irgendwie bei Geschmacksfragen mit der Wippe und so weiter. Also ich persönlich finde schon, dass das ein berührendes Moment hat. Die Idee, wir können halt zusammen was bewegen. Und ich meine, idealerweise stehen ja dann auch ein Schild davor. Oder idealerweise wird man sich ja dann auch schon informieren, was das halt irgendwie alles bedeutet. Und dann kann es ja zu allem, was Sie da gesagt haben, zum Nachdenken halt auch anregen.
Es hat was von ausbalancieren oder entscheiden oder... Ja. Eigentlich muss man erstmal in der Mitte zu sich kommen, um dann zu entscheiden, wo, in welche Richtung man geht.
Also steckt ganz viel Bildkraft drin, ne? Und man kann das sozusagen halt negativ sehen und interpretieren oder halt positiv. Und ich glaube, beides ist da möglich, aber ich finde, manchmal sind wir auch so alle von so einer Schlechtrederitis befallen und so einer Übertheorisierung und Überakademisierung, die irgendwie auch so, ja, manchmal auch so was eher Anstrengendes haben kann. Und wie gesagt, alles ist möglich.
Hätten Sie weniger Probleme damit, wenn es auf der Wiese vorm Reichstag stünde, wie einige vorgeschlagen haben?
Nee, wir müssen ja sehen, dass so eine Denkmalsdiskussion, das ist ja auch eine Art Selbstverständigung. Und das wird eine Architektur, so wie eben dieses leider Gottes errichtete Schloss Humboldt-Forum, wo ich eben, da könnte man sehr vieles sagen, das ist so ein Sprung von der vom harmonisierten Kaiserreich in die große Bundesrepublik und alles, was dazwischen war, ist wie verschwunden. Und überhaupt diese Achse unter den Linden bis eben hoch zum Theodor-Heuss-Platz, wo die ewige Flamme für die Vertriebenen befindet, dann geht es eben mit der Siegessäule, die ja auch hochproblematisch ist. Das ist ja eigentlich der Sieg über die Franzosen und dann Brandenburger Tor, das ist das, worum sich alles schart. Und dann geht das eben weiter und endet vor diesem aufgelebten feudalistischen Bau. Und dann kommt an der Stelle ein Denkmal. Und da muss man, glaube ich, wirklich sehr hohe Ansprüche stellen. Das steht dann dort und das soll ja dann auch nicht in 5 oder 10 Jahren wieder abgebaut werden. Und dafür, was es sozusagen repräsentieren, was es darstellen soll, ist es natürlich eine unglaubliche Harmonisierung und wird meiner Ansicht nach diesen beiden großen Ereignissen nicht gerecht. Da braucht man, glaube ich, doch ein bisschen mehr Geschichtsbewusstsein und Bewusstsein, was Architektur und die Räume, in denen wir uns bewegen, mit uns macht, was das bedeutet.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja dann wieder eigentlich ein Punkt dafür, spannend darüber, also offensichtlich steckt ja ganz viel Bildhaftigkeit da drin, über die man halt irgendwie reden kann, so, ne? Und, aber was ich meine mit ist eine Geschmacksfrage, ist natürlich, also darüber lässt sich ewig streiten, ob wir jetzt diese Wippe und diesen Entwurf halt so gut finden, aber worin wir uns ja, glaube ich, einig sind, ist, was da halt alles irgendwie so drin steckt und das finde ich halt irgendwie stark. Aber beim Standort würde ich Ihnen halt 200%ig zustimmen, den finde ich halt auch sehr schwierig. Also, dass ja der Palast der Republik abgerissen wurde für dieses Humboldt-Forum. Ich kann es gar nicht fassen. Ich kann es kaum besuchen, ohne wütend zu werden. Und sozusagen da jetzt dieses Einheitsdenkmal hin soll, schwierig. Also ich hoffe, es zumindest wird dann irgendwie aufgegriffen werden.
Also wir haben viel angesprochen. Die Denkmalsfrage, die werden wir nicht abschließend klären. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sind Sie jetzt schon beide in dem Punkt einig, dass ein Denkmal grundsätzlich nicht schlecht wäre für das, was 89 passiert ist. Ist doch einfach mal auch ein schöner Moment in der deutschen Geschichte. Also ich meine, es waren die Ostdeutschen, die den Kalten Krieg beendet haben.
Ja,
kann
also,
man sich freuen.
Also habe ich gar nicht. Deshalb möchte ich ja, dass das ein gutes Denkmal ist.
Ja, ich finde, wie gesagt, für das Denkmal. Ich finde, es eine Denkmal ist eine gute Sache. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, und ich sage jetzt mal auf Bayerisch, schauen wir mal. Es müsste halt mal fertig werden. Das dann könnte man es sehen.
Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke für die
Ingo
Einladung.
Ingo Schulze und Valerie
Schönland.
Das war die Streitkultur heute im Deutschlandfunk. Weiter geht's mit Kultur heute.